Liebe Leute, diese Episode ist längst überfällig. Ich habe mich zusammengesetzt mit Nicolas von Rosti. Nicolas ist Managing Partner bei Heidrick Deutschland und das bedeutet, dass wir natürlich in einer Firma arbeiten, denn wie einige wissen, gehört Atreus ja seit mittlerweile 3 Jahren auch zu Heidrick. Deshalb haben wir uns mal hingesetzt, herausgefunden, wie er eigentlich den Weg in die Executive Search Branche gefunden hat. Eigentlich war er mal Anwalt, hat dann auch im Management gearbeitet bei ThyssenKrupp, später dann auch bei Siemens, war bei einigen Mitbewerbern auch vorher, darüber spricht er sehr offen auch im Podcast und jetzt mittlerweile, wie gesagt, seit 25 Jahren im Executive Search. Das heißt, ihr habt heute die Chance von einer Person wirklich die Insights zu bekommen, wie werden Top-Level-Manager und Managerinnen ausgewählt, auf was wird geachtet. Vorweg kann ich sagen, Personal Fit, das Energielevel und auch die Resilienz sind ganz, ganz wichtig. Später verrät er uns auch noch, was seine Tipps sind fürs Management. Also eine vollgepackte Episode. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein mit Nicolas. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Nicolas, willkommen im Podcast.
Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung, Franz.
Ja, ich freue mich richtig. Das ist ja irgendwie eine spezielle Episode auch für mich und für uns. Deswegen stell dich einmal kurz unseren Zuhörenden vor, damit die auch wissen, warum. Und sag uns, was du heute machst.
Ja, Nicolas von Rosti heiße ich. Ich bin Managing Partner für Heidrick & Struggles in Deutschland. Und ja, wie wahrscheinlich bekannt ist, gehört Atreus auch zu Heidrick & Struggles. Insofern ist es tatsächlich heute ein ganz besonderes Meeting mit dir, Franz.
Absolut, ja. Es ist fast Episode 300, würde ich fast sagen. Deswegen eigentlich fast schon spät, aber besser spät als nie auf jeden Fall.
Ja, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, hier eingeladen zu werden. Ja.
Dann starten wir doch mal rein. Was mich natürlich super interessiert und was bestimmt auch die Zuhörenden interessiert, kannst du abschätzen, wie viele Besetzungen du im C-Level schon gemacht hast?
Oh Gott, das ist in der Tat sehr schwierig, da ich schon im Jahr 2000 in dieser Profession angefangen habe, also schon eine ewige Zeit dabei bin. Also auf die Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich würde aber mal sagen, das geht in die Hunderte. Ja, ich will jetzt nicht sagen Tausende, aber in die Hunderte sicherlich in C-Level-Besetzungen.
Ja. Ja, dann auf jeden Fall diese Episode durchhören, weil wir werden natürlich noch einiges von dir auch erfahren, was sicherlich die Leute da draußen interessiert, die selber im C-Level sind, Geschäftsführer sind oder sich dafür interessieren, da mal hinzukommen. Aber fangen wir erstmal an. Du hast schon gesagt, Atreus gehört ja zu Heidrick, nun auch schon seit einigen Jahren. Sag doch noch trotzdem doch mal kurz, was macht Heidrick und wie ist Heidrick positioniert?
Ja, also Heidrick besetzt, wie wir eben jetzt ja schon erwähnt haben, C-Level, also Vorstands- und Geschäftsführungspositionen überwiegend. Also wir nennen das Neudeutsch Working at the Top. Darin unterscheiden wir uns vielleicht auch von den klassischen Headhuntern. Wir nennen uns deswegen auch Executive Recruiter. Das ist unser Kerngeschäft, dass wir wirklich Top-Führungskräfte weltweit identifizieren und unseren Kunden dabei helfen, optimal zu besetzen. Das ist der eine Arm. Der andere Arm ist aber auch das Thema Führungskräfteentwicklung, wenn man so will. Also Heidrick Consulting ist auch ein eigener Bereich bei uns, der sich hauptsächlich mit der Diagnostik, mit dem Management Appraisal von Führungskräften, mit Kulturdiagnostik und auch bis hin zur Organisationsentwicklung befasst. Ein sehr stark wachsender Teil. Und dann haben wir natürlich seit 3 Jahren euch in der Familie, nämlich das Thema Interim Management, wo, glaube ich, hinreichend bekannt ist, was ihr für eine Lücke füllt.
Ja, total. Also wenn ich am Markt spreche, dann ist auch der zweite Satz, nachdem ich sage, dass wir zu Heidrick gehören, auch immer, das macht ja auch total Sinn, dass das Portfolio sozusagen links in die eine Richtung, rechts in die andere Richtung, Consulting hast du schon erwähnt, erweitert wurde, da man ja dann irgendwo auch so eine Art Full Service oder Full Advisory Leadership bieten kann. Ne?
Ja, mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass wir, obwohl diese Aussage total richtig ist, dass es Sinn macht, wir die Ersten im Markt, im Top-Executive-Bereich sind, die wirklich diese Kombination haben. Ja, dass wir nämlich auch kurzfristig für besondere Situationen Manager besetzen können, teilweise ja auch bei Suchen, die länger dauern. Wir wissen, gerade in Deutschland sind die Kündigungsfristen wahnsinnig lang. Im schlimmsten Fall gibt es sogar noch Wettbewerbsverbote. Das heißt, man wartet auf die entscheidende Führungskraft ein halbes Jahr und länger. Mhm. Und dass wir beispielsweise diese Lücke mit schnellen Besetzungen durch euch, durch uns, ja, ja, also durch Atreus, ja, füllen können. Und das eben auf Top-Level. Ja, denn wir sind ja, ihr seid ja keine Zeitarbeitsfirma, ja, sondern das ist ja eine Besetzung auch auf Top-Level. Das ist eine große Synergie. Und die andere ist natürlich, dass wir sehr häufig mit denselben Kunden sprechen, die dann einfach mal ein vorübergehendes Problem haben, aber sich nicht mit Fulltime-Employees belasten wollen und Fixkosten und sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal für eine Betriebsstättenverlagerung oder eine SAP-Einführung einfach einen Experten oder eine Expertin von Atreus.
Ja. Ich würde ein bisschen auf das Thema Search gerne eingehen. Und zwar, man denkt als erstes immer dran, ja, man, die Suche, die Identifikation der Kandidaten. Und das ist natürlich ein Teil, aber ich vergleiche das auch immer gerne, unser Geschäftsmodell und auch unsere Position bei so einem, bei so einer Besetzung, bei so einem Deal, mit der auch einer Investmentbank, die natürlich nach Investoren sucht und die dann auch als Mittelsperson irgendwie agiert, aber die ja viel mehr macht, sage ich mal, als einfach nur als Kapital zu besorgen, wie wir auch mehr machen, als jetzt da jemanden zu identifizieren, der da reinpasst. Oft sind es ja tatsächlich auch gar nicht so viele Leute, die da reinpassen, sondern der Service geht ja viel weiter. Kannst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was es eigentlich bedeutet, so eine Besetzung zu machen?
Ja, also es ist wirklich, ich sage immer, ich glaube, es ist einer der am meisten unterschätzten Berufe, weil am Ende des Tages steckt natürlich unter dem Eisberg unglaublich viel Know-how, was man über Jahre angesammelt hat. Ja, also wir verkaufen im Grunde genommen, wenn man von Verkaufen überhaupt reden will, unsere Erfahrung auf diesem Gebiet, die ein einzelner CEO, ein einzelner HR-Chef oder HR-Chefin so gar nicht haben kann. Ja, weil wir natürlich Tausende von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten sehen im Laufe unseres Lebens. Und ich sag mal, egal wie blöd man ist, wenn man viele Interviews geführt hat, entwickelt man sowas wie Menschenkenntnis. Ja, das bleibt nicht aus. Und man kriegt auch ein ganz gutes Gefühl für verschiedene Unternehmenskulturen, weil man ja verschiedene gesehen hat. Das ist wie bei den Menschen, die Unternehmen glauben immer, es gibt nur sie als Unternehmenskultur. Aber sehr häufig gibt es doch sehr, sehr unterschiedliche Menschen und sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen. Die sieht man als Außenstehender besser sehr häufig, als wenn man drin steckt. Und der schönste Spruch ist eigentlich der, den ich auch immer unterschreiben kann: Hired by Functionality und Fired by Personality. Das heißt, das Thema der Personal Fit und der kulturelle Fit, das ist eigentlich die Kunst unseres Berufes. Das andere ist sozusagen die Pflicht, dass die fachliche Kompetenz auch vorhanden ist. Und dafür braucht man einfach doch ein sehr, sehr großes Netzwerk, eine sehr große Erfahrung und unter uns gesagt auch eine große Resilienz, weil man sehr häufig auch seine Kunden und Klienten überzeugen muss, dass jemand, an den sie vielleicht nicht gedacht haben in dem Moment, doch das Unternehmen in die Zukunft führen kann und nicht nur das Bestehende erhalten. Ja, und das fällt einem leichter manchmal, wenn man von außen kommt, als wenn man sozusagen die Frösche zum Teich trockenlegen schickt. Ja.
Sehr gut. Wie wichtig ist auch diese neutrale Position, die man hat? Also man setzt ja auch jemanden ein, der dann sozusagen auch mit beiden Parteien spricht, der ja auch den Wunsch vom Kandidaten oder von der Kandidatin in Richtung der Firma trägt, der die Wünsche und die Bedürfnisse der Firma auch in Richtung des Kandidaten oder der Kandidatin dann trägt, des Marktes trägt. Das ist ja auch so eine, sag ich mal, Übersetzungsrolle. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir nennen uns nicht umsonst Berater. Ja? Und wir arbeiten auch auf einer, da spricht jetzt der Jurist, das ist leider meine Prägung, deswegen unterscheide ich zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag. Wir verkaufen, wenn man so will, Dienstverträge, also wo wir eine Beratungsleistung verkaufen. Natürlich immer auch einen Erfolg haben wollen, aber beim Werkvertrag wird ausschließlich der Erfolg geschuldet. Also der klassische Headhunter zum Beispiel würde einen Lebenslauf einfach in der Gegend rumschicken, am besten 10 oder 20 und das am besten mit 20 Klienten gleichzeitig. Und da, wo immer die Saat aufgeht, kassiert er nachher ab. Das ist bei uns nicht so. Wir arbeiten auf einer rein festen Vergütungsbasis und begleiten unsere Kunden so lange, bis diese Position zufriedenstellend besetzt ist. Und wenn es, was selten zum Glück vorkommt, nicht klappen sollte, dann fangen wir umsonst wieder an zu arbeiten. Also es gibt so eine, sozusagen eine Garantieklausel auch, ja. Also wir haben selber ein großes Interesse dran, dass die Person auch über mehrere Jahre in dem Unternehmen bleibt und dann natürlich auch erfolgreich ist. Und worauf du ansprachst, die Neutralität, das ist im Grunde genommen wie bei jedem guten Berater, auch bei jedem guten Psychologen und Coach und Therapeuten, brauchst du sowas wie eine therapeutische Neutralität und auch eine gewisse Unabhängigkeit. Denn manchmal müssen wir auch wirklich gegensteuern. Es ist sehr selten, dass es nur einen einzigen Auftraggeber gibt. In den meisten Unternehmen sind ja mehrere Entscheidungsträger involviert. Häufig drei Entscheidungsträger, vier Meinungen in einem Raum und dann sitzt dazwischen der Berater und alle schauen einen mit großen Augen an und sagen, und was sagen Sie, Herr von Rosti? Ja, und das kann manchmal dann den Ausschlag geben.
Okay, du hast schon so ein paar Sachen durchklingen lassen. Einmal Jurist, dann auch schon seit 2000 machst du das schon. Schauen wir uns gleich mal an, wie du da überhaupt hingekommen bist in die Rollen. Ich finde es immer super interessant, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche, wie die in diese Rollen gekommen sind. Weil keine, also es gibt wenige, die wirklich von Start an gesagt haben, ich werde oder ich arbeite bei einer Executive Search Firma. Aber erst noch mal kurz auf deine Rolle. Also du hast gesagt, Managing Partner Heidrick Deutschland. Was genau bedeutet das eigentlich?
Ja, so rein juristisch wieder gesprochen bedeutet es, dass ich alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer bin für Heidrick & Struggles. Das heißt, für jeden Mist, den wir verursachen, auch verantwortlich bin. Ja. Für mich ist viel wichtiger das Thema Partner bei Managing Partner. Ich bin natürlich voll aktiv im Markt unterwegs, habe zum Glück tolle Unterstützung auch im Administration-Bereich, sodass ich mich nicht um jede Administration kümmern muss und meine Haupttätigkeit besteht nach wie vor, weil das ist auch meine Leidenschaft im Suchen und Finden von Top-Führungskräften. Ja.
Okay, das ist ja schon anders als in manchen anderen Geschäften, dass man die Profession weiter so stark ausübt in unserem Geschäftsmodell, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben zum Glück noch eine Größe in Deutschland, wo man das noch kann. Und im Übrigen beruht das auch sehr darauf, dass wir eine Vielzahl von sehr guten, intrinsisch motivierten Mitarbeitern haben und Kolleginnen, die wo man sozusagen nicht die ganze Zeit dahinter stehen muss. Vielleicht ein kleiner Ausflug auch in unser Vergütungssystem. Das Vergütungssystem ist sehr stark performanceorientiert und managt für sich alleine teilweise schon. Ja. Mhm. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, erstmal natürlich die Nähe zum Markt nicht zu verlieren, indem man selber weiter voll aktiv ist. Und das muss ich offen gestanden auch, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, auch in gewisser Weise den Respekt von den Kollegen und Kolleginnen, ja, die natürlich jemand, der überhaupt nicht selber sozusagen im Shopfloor unterwegs ist, irgendwann dann auch nicht mehr akzeptieren würden. Ja, es ist ein ziemliches Hands-on-Geschäft, was wir machen.
Sehr gut. Ja, ich glaube, ich muss den Disclaimer an der Stelle gar nicht machen, dass man zur Website und in den Shownotes noch mehr Infos zu uns findet, weil man die da sowieso in jeder Episode findet. Insofern schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Jetzt hast du ja gesagt, seit 2000 bist du schon in dem Geschäft. Es gab ja noch eine Zeit vor 2000. Also fang mal da an, wo man anfangen muss, damit man es versteht.
Ja, also aufgrund meines weißen Haares ist dir bewusst, dass ich schon, sieht man nicht, aber ich beschreibe das für diejenigen, die mich nicht sehen, dass ich schon ein bisschen länger unterwegs bin. Ja. Und ich bezeichne mich eher als so ein Hybrid. Ja. Ich habe angefangen tatsächlich mal als Rechtsanwalt in einer großen Kanzlei Und habe dann aber nach kurzer Zeit festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht das ist, was mich langfristig oder meine Unruhe befriedigen würde, hinreichend, und bin dann zu ThyssenKrupp gegangen, in die Rechtsabteilung zunächst, aber dann relativ schnell nach 2 Jahren von der Rechtsabteilung auf die Managementseite gewechselt und war dann 4 Jahre Geschäftsführer von Thyssen Rheinstahltechnik, einer Tochtergesellschaft von ThyssenKrupp in Mexiko. Mit Kind und Kegel, tolle Zeit. Das war alles noch vor 2000. Mhm. Und bin dann von einem irrelevanten Wettbewerber namens Egon Zehnder rekrutiert worden im Jahr 2000. Ja. Wo ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ich so lange Jura studiert habe und promoviert und alles Mögliche, um dann am Ende als Headhunter zu enden. Ja, aber da ist mir erst bewusst geworden, was für eine Profession das ist und wie spannend das ist. Und da bin ich knapp fast 9 Jahre, 8,5 Jahre gewesen. Hat mir auch riesigen Spaß gemacht. Habe unter anderem aus Prag heraus auch die zentraleuropäischen Büros geleitet. War da Partner. Und dann bin ich im Jahre 2008, ich hoffe, es ist nicht zu detailliert, ihr könnt das ja alles rausschneiden nachher.
Ich würde dann unterbrechen, wenn es zu lang
ist. Ältere Herren reden gerne über ihre Vergangenheit.
Wir sind gut in der Zeit.
Im Jahr 2008 bin ich dann überraschend von Peter Löscher, dem CEO von Siemens, angesprochen worden, ob ich dort nicht als Personalchef zu Siemens kommen will. Muss ehrlich gestehen, ich hatte sogar die Suche nach dieser Position, und irgendwie habe ich mich im Rahmen der Suche so eng mit dem CEO angefreundet, dass er sagte, warum machen Sie es nicht selber? Das war damals in der Zeit, als es die Compliance-Krise bei Siemens gab und eigentlich das gesamte Führungspersonal ausgetauscht werden musste. Da sagten die, da brauche ich eigentlich einen guten Recruiter, und bin dann Corporate Vice President bei Siemens geworden, direkt an den CEO berichtet, also auf Deutsch praktisch Bereichsvorstand fürs Personal, für die oberen Führungskräfte, also die Top 5000. Das habe ich 6 Jahre gemacht, bis dann der Peter Löscher die Firma verlassen hat und seine 3 Direct Reports in kurzen Abständen danach auch die Firma verlassen haben in very good terms, und bin dann von einem anderen irrelevanten Wettbewerber, Spencer Stewart, ich sag's einfach offen, weil man kann es ja in LinkedIn auch nachschauen, sehen, rekrutiert worden und war da Deutschlandchef. 5 Jahre, 6 Jahre insgesamt bei Spencer Stewart, und bin dann zur Krönung der Schöpfung abgeworben worden, nämlich Heidrick and Struggles. Ich sage deswegen Krönung der Schöpfung, weil und dann höre ich jetzt auch auf mit der Historie. Heidrick and Struggles hat nämlich diese Profession eigentlich erfunden, und aus Heidrick and Struggles ist später dann mal ein Mann namens Spencer Stewart hervorgegangen, der sich rausgelöst hat, und der schickte seinen besten Freund Egon Zehnder in die Schweiz, und daraus ging Egon Zehnder hervor. Das heißt also, ich habe sozusagen den umgekehrten Weg gemacht. Und seitdem, seit jetzt 6 Jahren, ziemlich genau auf den Tag, bin ich bei Heidrick and Struggles.
Also hochgearbeitet langsam.
Genau, hab mich kontinuierlich hochgearbeitet. Unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder sagte immer, erfolgreiche Leute erkennt man daran, dass nachträglich jeder Zufall zur Strategie wird. Ja, genau. Ich werde das nicht sagen, dass da irgendein strategisches Konzept hinter meiner Berufsentwicklung war. Das war eigentlich eher Opportunismus und Neugierde, die mich dahin gebracht hat.
Ja, total. Jetzt hast du ja eine gute Doppelrolle. Du bist einerseits selber Geschäftsführer, du warst auch in vielen, hast ja erzählt, Bereichsvorstandsrollen, Deutschlandchefrollen, und besetzt auch noch solche Rollen. Das heißt, alle, die hier zuhören, die können natürlich einerseits aus deinem persönlichen Alltag und auch deinem persönlichen Karriere- und Managementstil was lernen, aber die können auch daraus was lernen, wie du die Leute ja auswählst. Was sind denn so die 2, 3 Top-Themen, auf die du achtest, wenn du eine neue C-Level-Persönlichkeit für jemanden aussuchst?
Also, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das eine ist wirklich, ich versuche so schnell wie möglich auf den persönlichen Fit zu kommen. In der Regel kriegen wir recht ausführliche und gute Lebensläufe, haben vielleicht auch schon Vorreferenzen genommen, und die Leute, mit denen wir es zu tun haben, Da geht es nicht nur um Potenziallösungen oder eigentlich sehr selten um Potenziallösungen. Die haben schon in ihrer Karriere gezeigt, dass sie was auf dem Kasten haben. Ja, und die Frage ist, passen die auch in das Unternehmen rein? Und das ist etwas, was ich überhaupt gar nicht, man kann das fast nur mit Bauchgefühl irgendwie subsumieren. Es ist sehr schwierig, das genau zu beschreiben, warum man diese Erfahrung hat. Dafür muss man seinen Kunden auch gut kennen. Und wir haben ja sehr, sehr lange Vorgespräche in der Regel, lernen die gut kennen, lernen das Unternehmen kennen. Aber wenn ich jetzt nur 15 Minuten Zeit hätte, um jemanden zu bewerten, ja, also unsere Interviews dauern in der Regel eher 2 Stunden als 15 Minuten, aber wenn ich die hätte, worauf würde ich dann achten? Und das ist das, was man ganz am Anfang mitbekommt, und das ist für mich das Energielevel. Also ich brauche einfach so ein gewisses Leuchten in den Augen ein Energielevel, denn sag mal, fehlende Intelligenz kann man zum Teil sogar noch ersetzen durch irgendwie kluge Berater, die man sich nimmt. Was man nicht ersetzen kann, ist das Energielevel, und zwar ein positives Energielevel. Denn um heutzutage in dieser volatilen Umgebung Unternehmen zu führen, brauchst du eine Menge Resilienz. Du brauchst auch eine gute physische Resilienz, nicht nur eine psychische. Das heißt, Leute, die, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr compliant, was ich sage, aber die nun extrem ungesund aussehen und wo du merkst, die treiben nun überhaupt keinen Sport, die ernähren sich nicht anständig und so weiter, die werden wahrscheinlich den Belastungen auf die Dauer gar nicht gewachsen sein. Ja, also ich stelle fest, dass die wirklich guten Manager in der Regel auch ihr Privatleben ganz gut im Griff haben, in der Regel ganz diszipliniert sind, vernünftig sich ernähren, schlafen, Sport machen, häufig auch noch eine Familie haben, die ihnen Stabilität gibt, oder irgendwie andere Dinge, die gute Hobbys, die ihnen Stabilität geben. Also du brauchst eine ausbalancierte Persönlichkeit. Ja.
Ja, das ist, also es ist sehr interessant. Vor allem, wenn man so klassisch schaut, denkt man sich, okay, wie kommt man eigentlich in den Vorstand und was macht es dann wirklich aus? Da gab es ja früher viele so Sachen wie, man musste mal im Ausland sein, entweder hat man vielleicht lange in einem Konzern gearbeitet, sehr gute Ausbildung, Top-Unis und so weiter. Und wenn man dann aber eigentlich in der Rolle ist, dann sind die Sachen, auf die man achtet, ja eigentlich anders, ne?
Ja, es ist so interessant. Es ist so, wenn man also sich hauptsächlich über Romane und Filme informiert, sieht man ja, dass in der Regel also erstens sind ja die meisten Mörder aus guten Verhältnissen, ja, was statistisch so nicht belegt ist, ja, aber das macht einfach am meisten Spaß, das zu verfilmen. Und um nach oben zu kommen, muss man über Leichen gehen, ja. Und beides ist natürlich totaler Blödsinn. Ich habe festgestellt, dass also ich habe zumindest oben eigentlich selten jemanden erlebt, der über keinerlei soziale Kompetenz verfügt. Denn auch auf Neudeutsch ausgesprochen ist dieses Thema Collaborating und Influencing ein unglaublich wichtiges Kriterium, um nach oben zu kommen. Das heißt, du musst in der Lage sein, mit unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen dich auf den Empfängerhorizont einzustellen. Fast ein bisschen ähnlich wie ein guter Politiker, dass du von der Organisation nach oben getragen wirst. Und bei fast jeder oder eigentlich jeder Besetzung werden über dich Referenzen eingeholt. Dessen musst du dir immer bewusst sein. Also wenn du dich komplett daneben benimmst und das womöglich sogar noch ein Pattern ist in deiner Persönlichkeit, kannst du noch so sehr fachlich qualifiziert sein, du wirst vermutlich nicht da oben landen. Womit ich nicht ausschließen will, dass wenn du dann oben gelandet bist, du dir einiges manchmal mehr erlauben zu können, als du dir auf dem Weg dahin erlaubt hast. Und daran scheitern dann wieder manche Karrieren. Ja, also die guten Eigenschaften, die einen nach oben gebracht haben, die sollte man tunlichst versuchen, auch wenn man dann oben ist, beizubehalten. Und das ist leider nicht immer der Fall.
Ja. Ja, wir gucken gleich noch so ein bisschen auf die Themen Management auch. Da kommen wir dann auch natürlich auch zu deiner Rolle, die du selber hast. Noch 2 Themen vorweg. Gibt es gerade Chancen, Risiken? Gibt es gerade irgendwelche Sachen, die dir Sorgen machen, beziehungsweise die dich positiv stimmen? Fangen wir doch mal an mit den Themen, wo du sagst, da siehst du große Chancen.
Ja, große Chancen für unsere Profession hauptsächlich sehe ich in der massiven Transformation, die in allen Industriezweigen momentan vor sich geht. Ja, also ich will natürlich das Stichwort KI und Digitalisierung, was unsere Welt in rasanter Weise verändert. Das ist sozusagen auch ein Thema, das will ich hier gar nicht groß ausbreiten, weil das weiß jeder. Die geopolitischen Veränderungen sind gab es immer schon, aber nicht in dieser rasanten und unvorhersehbaren Art und Weise. Das heißt, man hat exogene und endogene Faktoren, die man beachten muss. Und das bietet Chancen für ganz neue Talente auch. Wir sehen auch immer mehr, dass von Industrien, von der einen Industrie in die andere teilweise auch Querbesetzungen erfolgen. Also nehmen wir mal wieder das beliebte Beispiel Automobilzulieferer, denen es im Moment nicht so gut geht, und die Defense-Industrie, ja, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Viele Automobilzulieferer, die sich jetzt im Defense-Bereich stärker engagieren, oder Automobilisten, die im Defense-Bereich dann anheuern. Und es gibt auch viele andere Beispiele. IT, dein Thema, Franz, ist natürlich sozusagen cross-funktional in allen Industrien gefragt. Ja, die CFOs genauso. Mhm. Also da ist viel, viel Transformation, gut für unser Geschäft. Ja, und ja, das sind sozusagen die positiven Herausforderungen. Ich nehme an, dass jetzt gleich noch eine Anschlussfrage kommt, was die eher die Sorgen sind.
Ja, genau. Also was sorgt dich? Was natürlich auch man immer dazu sagen muss, jede Sorge ist auch eine Chance. Ja, also man kann sich aus den Sachen, um die man sich sorgt, natürlich auch rauskristallisieren als die eine von den 10 Personen, die sich eben nicht sorgt, sondern die das halt nimmt. Ne? Also deswegen stelle ich die Frage ja auch, weil es ja dann immer Situationen sein können, die man nutzen kann.
Ja, also ehrlich gesagt, was mich sorgt, ist, dass wir insbesondere in Deutschland eine Diskussion haben, die mich manchmal daran erinnert, dass man glaubt, dass der Staat die Wirtschaft finanzieren muss und dabei völlig vergisst, dass unser gesamtes Staatssystem inklusive aller möglichen Sozialleistungen und so weiter ausschließlich durch die Wirtschaft finanziert werden. Das heißt, das Thema Wirtschaft wird in manchen Diskussionen fast ein bisschen ideologisiert, politisiert, und es müsste genau umgekehrt sein. Denn ohne Wirtschaft gibt es keine Steuereinnahmen, gibt es nichts, was man umverteilen kann. Und je mehr man an Wirtschaftsleistung produziert, desto besser geht es dem Land, dem Staat, desto mehr kann man sich natürlich auch um Schwächere kümmern und all diese Dinge. Und ich glaube, da schreit meines Erachtens die Wirtschaft manchmal zu sehr nach der Politik. Es gibt ganz faktische Dinge. Ich will das jetzt nicht alles wieder erwähnen. Regulierungsdichte und viele Themen, die die Wirtschaft massiv ärgern, auch zu Recht. Aber ich glaube trotzdem, das ist leider auch so ein bisschen eine deutsche Eigenschaft mit dem halbleeren Glas, dass wir uns wirklich manchmal zu schlecht machen. Und das gilt insbesondere auch, wenn man sieht, wie gut es trotzdem doch noch auch einigen Hidden Champions geht, die auf dem globalen Markt sich sehr gut behaupten, ja, trotz Zöllen und allen Dingen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen fast eine Hysterie, die dann in eine self-fulfilling prophecy umschlägt, herrscht, und dass viele Investitionsentscheidungen dann einfach aufgeschoben werden, weil man sagt, man wartet erstmal ab, wie sich die exogenen Faktoren entwickeln, anstatt mutig zu sagen, ich investiere und ich wachse. Ja.
Ja. Ich glaube, das kann man so mit rausgeben. Jeder, der hier zuhört, hat es ja gehört. Das Energielevel ist schon mal wichtig, ja, wenn man ausgewählt werden möchte, auch für Mandate. Ich glaube, das ist auch so wichtig, egal in welche Situation man sich gerade begibt. Und gepaart mit weniger Hysterie und weniger sozusagen Mut oder mehr Mut, ist das, glaube ich, ein gutes Statement. Ja, die Kernfrage in dem Podcast ist natürlich, wie überlebt man im C-Level? Also wie macht man das auch lange erfolgreich? Du hast ja mit vielen Leuten jetzt auch schon zusammengearbeitet, bist selber schon lange auch in geschäftsführenden Rollen. Wenn du das zusammenfassen müsstest, was sind deine Überlebensstrategien?
Ja, also erstmal fängt es mit einem selber an, hatte ich vorhin schon gesagt, man muss auf sich selber Acht geben. Ja? Viele vergessen das, wie wichtig es ist, seine ganz persönlichen Routinen auch beizubehalten, egal was da draußen vor sich geht. Ja? Und da muss man häufig noch sehr viel effizienter sein, sagen wir mal, als jemand, der nicht in der Führungsposition ist. Dann gibt es ein paar Eigenschaften. Es gibt nicht nur ein Rezept, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist extrem wichtig, offene, transparente und authentische Kommunikation. Ja, also das Thema Kommunikation kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und zwar nicht nur, wenn man ein börsengelistetes Unternehmen hat, sondern auch im Mittelstand, auch in Familienunternehmen. Du musst einfach nah an den Leuten sein und zwar intern wie extern kommunizieren. Ja, also übrigens können auch Introverts sehr gut kommunizieren. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt eine komplette Rhetorikausbildung haben muss und irgendwie eine Rampensau sein muss, aber wirklich die Leute wie Erwachsene behandeln, auch mit unangenehmen Wahrheiten sehr, sehr schnell rauskommen und offen zu kommunizieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Dann hatte ich vorhin schon gesagt, fast alle Unternehmen befinden sich in einer Transformation, müssen sich anpassen an veränderte Umstände und da zählt extrem Geschwindigkeit, ja, bei der Umsetzung. Also die ewig langen Strategiesitzungen und so weiter sollten möglichst auf ein Mindestmaß begrenzt werden und sollten auch nicht im Wochenrhythmus stattfinden, sondern maximal im Jahresrhythmus. Und eine Strategie ist trotz allem ein lebendes Konstrukt, was sich immer wieder den Umständen anpassen muss. Und dann geht es um Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Denn fast alle wissen, was zu tun ist, aber oft wird es nicht getan, weil man zu lange analysiert, zu viele Stakeholders einbezieht und es allen recht machen kann. Es gibt nichts, wo man es allen recht machen kann. Man kann aber den Gewohnheitstieren und den Bedenkenträgern, also das, was wir früher bei Siemens die Lehmschicht nannten, zuvorkommen durch Geschwindigkeit. Ja, weil bis die sozusagen in die Hufen gekommen sind, hat man dann die Themen einfach schon umgesetzt. Ja, und dann sich vielleicht im Nachhinein lieber entschuldigen, als vorher um Erlaubnis fragen. Es klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber ich glaube, es geht extrem um Speed. Ja. Bei der Umsetzung und da sind uns beispielsweise, also ich mag diese Vergleiche normalerweise nicht so gern, aber die Amerikaner teilweise echt voraus, die einfach viel schneller teilweise reagieren, agieren und auch dann risikobereiter sind. Lebenslanges Lernen, ganz klar. Ja, also die Zeiten sind vorbei, wo man nur den störungsfreien Betrieb eines Unternehmens sicherstellen muss und einmal sein BWL- oder Ingenieurstudium abgeschlossen hat und das ist es dann. Ja, natürlich Ausnahmen bestätigen Regel. Juristen sind natürlich toll ausgebildet. Die müssen dann nichts mehr lernen. Aber in der Regel musst du dich permanent erneuern. Ja, und dann glaube ich ein gehöriges Maß auch an Gelassenheit, ja, weil Resilienz, mein lieber Spruch von mir ist immer Desensibilisierung durch Gelassenheit, ja, also du musst, um Resilienz aufzubauen, heißt es nicht, dass du härter werden musst, sondern dass du vielleicht einfach sogar weicher werden musst, ja, wie so ein japanischer Judo-Kämpfer, der die Kraft seines Gegners über sich rüberschleudert. And always decide your battles. Ja, also nicht in jeden Zwist reingehen, wirklich überlegen, wann lohnt es sich mal, wirklich Kante zu zeigen und sie dann auch zu zeigen. Und wann ist es einfach, kann man einfach auch mal alle gerade sein lassen. Ja.
Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Immer wenn ich angespannt bin und irgendwie gerade ein Problem habe, was mich irgendwie auch so emotional belastet, ist es ja, das, was in deinem Kopf stattfindet, ist ja eigentlich nur dein Problem. Ne? Jemand anderen ist das eigentlich egal. Ja. Ne? Meistens sogar auch direkt danach, weil dann hat der nämlich sein eigenes Thema im Kopf. Und ich versuche mich dann immer so in die nächsten Wochen reinzuversetzen und zu überlegen, bin ich in 2 Wochen immer noch über das Thema sauer? Wahrscheinlich nicht. Und wenn alles nicht hilft, dann gehe ich immer auf YouTube und gucke mir dieses Video an, wo man die Erde sieht und dann zoomt es langsam raus und dann sieht man das Universum und so weiter und dann sieht man irgendwann die Galaxien und weitere Galaxien und dann merkt man so, okay, wahrscheinlich ist dieses Thema nicht so
ja,
richtig.
Ja, es gibt ein super, ich habe so ein super Foto von zwei Erden nebeneinander. Links die Erde vor deiner Meinung und rechts die Erde nach deiner Meinung. Ja, beide sind identisch. Ja. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Im Übrigen hilft auch Konzentration auf Tiefenatmung. Franz, kann ich dir den Tipp geben, versuch mal durch den Bauch zu atmen, 5 Atemzüge und schon geht es einem häufig sehr viel besser.
Ja. Sehr gut. Du hast schon vorher gesagt, es fängt mit einem selber an, also auch mit den persönlichen Routinen. Gibt es irgendwelche persönlichen Routinen, die du für dich entdeckt hast, die super wichtig sind?
Ja, das wird jetzt ein bisschen esoterisch, wenn ich auf die Frage antworte. Ist tatsächlich so, dass ich seit neuestem, das ist jetzt ein knappes Jahr, tatsächlich morgens mir 15 Minuten Zeit nehme zu meditieren.
Okay.
Ja, da geht es wirklich tatsächlich um Atmung. Mhm. Und das hilft mir sehr. Ja, also es muss nicht jedem helfen, aber finde ich sehr gut. Ansonsten mit zunehmendem Alter hat man immer mehr Routinen. Ja? Also das ist nicht nur das Zähneputzen, sondern bei mir gehört Sport ganz klar zur Routine. Ja. Es ist extrem wichtig, dass ich so mein Programm zumindest 3 Tage in der Woche irgendwie versuche zu machen, mich da aufs Peloton setze und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich lauter komische Sachen, die ich mir angewöhnt habe. Die werde ich jetzt hier nicht der großen Öffentlichkeit preisgeben. Ja.
Ja, okay. Muss man dann selber recherchieren.
Genau.
Wir sind auch fast schon am Ende. Letzte Frage. Was würdest du machen, wenn man dir jetzige Rolle und alles sozusagen verbieten? Man muss es den Leuten immer verbieten, weil sonst antworten sie nicht. Also was würdest du machen, wenn man dir das jetzige verbieten würde?
Ja, also bei entsprechendem finanziellen Ausgleich wäre ich gar nicht so unfroh, weil ich habe genügend Hobbys und Interessen. Ich habe eine große Familie, ich habe 4 Kinder, davon sind 2 schon verheiratet. Die reproduzieren sich jetzt auch langsam sogar, so dass man dann auch die nächste Generation mitbetreuen darf. Und bin seit langen Zeiten mit derselben Frau verheiratet, die sich auch darüber freuen würde, etwas mehr Zeit mit mir, also davon gehe ich jetzt mal aus, ja. Hoffen wir mal, mit mir verbringen und reisen zu können.
Ja.
Genau, kannst du ja nochmal gesondert interviewen. Und ich würde mich nicht eine Sekunde langweilen, ganz ehrlich, wobei ich glaube, dass ich doch der Profession in gewisser Weise irgendwie ein bisschen treu bleiben würde. Denn wenn man einmal Berater ist, dann hat man so ein gewisses Beratergehen. Erstens fragen einen viele Leute die unterschiedlichsten Fragen. Hm. Und wenn man dann alt ist und sich weise fühlt, ja, dann ist man auch ganz froh, wenn man mal irgendwie Rat geben kann. Und das, ich bin auch beispielsweise in einem kleinen Beirat einer Private Equity Firma, was mir viel Spaß macht. Ich könnte mir vorstellen, dass man solche Sachen dann nochmal weiter ausweitet. Aber in erster Linie würde ich mir die Freiheit nehmen, auch viel zu reisen und ja, einfach die Dinge zu machen, die ich jetzt seit Jahrzehnten vernachlässige.
Cool. Hey, da war viel dabei. Ich glaube, jeder, der bis jetzt zugehört hat, ist auf seine Kosten, die nicht da sind. Es kostet ja nichts, nur das zu hören, außer Zeit, gekommen. Insofern herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat super Spaß gemacht.
Ja, danke dir, Franz.
Perfekt. Ich glaube, ich muss in der Episode nicht ganz so viel Werbung machen. Dennoch ist natürlich sowas hier nur möglich, weil das Ganze natürlich auch noch eine andere Profession nachgeht. Ihr findet in den Shownotes alles zu Hydric, ihr findet in den Shownotes alles zu Atreus. Schaut da gerne mal vorbei. Wir freuen uns über direktes Feedback, kommt auf uns zu. LinkedIn ist dazu ein gutes Medium. Unsere E-Mail-Adressen findet man auch, wenn man auf Google sucht. Insofern freuen wir uns über jedes Gespräch zum Thema Führungsrollen. Wir freuen uns natürlich speziell hier bei Atreus auch über interimistische Assignments von euch. Also wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute im Unternehmen habt, dann kommt auf uns zu. Es hilft manchmal auch einfach das Gespräch. Man findet auch Leute im eigenen Netzwerk, im eigenen Unternehmen. Und wenn nicht, dann finden wir sie. Und ich freue mich über Feedback, über ein Abonnement auf den Kanal und aufs nächste Gespräch mit dir, Nicolas.
Danke. Tschüss.